Ja, Gottes Segen.
Geht schon.
Ich möchte sagen, wer betet, der gewinnt. Und nun möchten wir ein paar Gedanken zum Thema Gebet bringen und dann möchten wir weiter beten. Wir sind ja eine Pfingstgemeinde und auch eine sehr stark betende Gemeinde und das ist gut so und das soll sich auch nicht ändern. Wir werden vielleicht nicht den besten Chor haben oder den besten Lobpreis oder die beste Gemeinschaft, aber vielleicht werden wir die Besten im Gebet sein. Amen. Amen. Ist mir jetzt so spontan gekommen. Den habe ich ja schon vorher dem Kollegen mitgegeben. Also, okay, ganz kurz. Ja, das war nicht einstudiert, Entschuldigung. Es geht um die PowerPoint-Folien. Ich habe mir schon gesagt, wenn ich mir schon die Mühe gemacht habe, die zu machen, dann darf er sie auch gerne zeigen. Ich hätte ja sonst für meine Predigt auch beten können und das wäre, glaube ich, besser gewesen. Okay, es geht um die Disziplin des Gebets. Wir haben schon einiges über geistliche Disziplinen gehört. Ich schaue auf die Uhr, ich weiß ganz genau, wie lange ich reden darf. Und wie es schon der liebe Bruder davor gesagt hat, einfach nur drüber zu reden, ist viel zu wenig. Wir müssen es auch tun. Seid ihr einverstanden damit? Ja, wir müssen es auch tun. Speziell über Gebet, glaubt mir, ihr könnt Vorträge finden und Bücher lesen, was ihr wollt. Da gibt es so viel auf dem Markt. Aber wenn das Ganze nur Theorie bleibt und nicht umgesetzt wird, ist das Ganze sehr, sehr, sehr wenig. Disziplin, für viele ein sehr negatives Wort, nicht wahr? Man denkt vielleicht an seine Schulzeit und an die Bundeswehrzeit, war nicht unbedingt so lustig. Aber glaub mir, dieses Wort hat was auch sehr Positives. Nämlich in diesem Wort steckt Übung, es steckt Schule und Ausbildung. Und letzten Endes ist es das, was wir wollen. Wir möchten durch unsere Disziplin uns weiterentwickeln, wir möchten weiterkommen. Ist es nicht so, dass man im Berufsleben weiterkommen will? Man möchte sich weiterentwickeln, man möchte dies und jenes. Wieso sollte es im Glaubensleben anders sein? Wieso sollte man ewig ein kleines Baby sein in Christus? Es ist doch gut und es ist auch biblisch, dass wir uns weiterentwickeln und reif werden. Deshalb ist Disziplin kein negatives Wort, sondern ein positives Wort. Was ist Gebet? In aller Kürze. Gebet ist Kommunikation. Ich weiß, dass fälschlicherweise der Eindruck bei sehr vielen vorherrscht, Gebet sei etwas sehr Monotones, etwas sehr Einseitiges, etwas sehr Langweiliges, etwas für Leute, die nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit tun sollen. Aber nein, Gebet ist Kommunikation, Gebet ist Austausch, Gebet ist Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und das ist, glaubt mir, und ihr wisst es auch, das ist sehr spannend, das ist wunderbar, das ist bereichernd, das ist etwas, was uns wirklich Sinn im Leben gibt und auf das möchten wir nicht verzichten. Letzten Endes sollte das Gebet auch zu den liebsten Beschäftigungen des Christen gehören. Absolut. Wenn dich jemand fragt, was ist dein Hobby? Wie wäre es, wenn du antworten würdest, Gebet? Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Aber gut möglich, so wie es der liebe Bruder vorher sagte, durch die Umstände und Entwicklungen, in denen wir uns befinden, gut möglich, dass Gebet eines Tages für uns zum absoluten Hobby wird. Oder sogar zur Tagesbeschäftigung. Ich habe euch auch ein paar Zitate mitgebracht. Wir starten langsam und dann wird es immer intensiver. Ich habe euch ein paar Zitate mitgebracht und ich meine, sie stammen von Menschen, die das Gebet sehr geliebt haben. Es gibt wirklich eine Handvoll. Es gibt so viele, es gibt wirklich viele, aber ich habe nur eine Handvoll mitgebracht. Zitate zum Nachdenken zum Thema Gebet. Hier von Augustinus Aurelius, diejenigen, die sich mit Geschichte beschäftigen, wissen, dass er ein Bischof war. Und er hat gesagt, wenn du die Heilige Schrift liest, spricht Gott zu dir. Wenn du betest, sprichst du zu Gott. Auch hier sehen wir, Gebet ist Kommunikation. Es ist ein Austausch, es ist ein Reden mit Gott. Und zwar ein Reden auf allen Gebieten. Du kannst ihm mit allem kommen, mit deiner aktuellen Situation, mit deinen Sorgen. Du kannst zu ihm kommen mit deinen Problemen, mit deinen Belastungen, mit der Zukunftsfrage. Du kannst zu ihm kommen mit absolut allen Dingen, auch mit Personen aus deinem Haushalt, aus deinem Umfeld. Es gibt nichts, was du Gott nicht bringen kannst, und es gibt nichts, was er nicht schon wüsste. Es gibt nichts, was er nicht schon wüsste. Aber trotzdem will er, dass wir zu ihm kommen und mit ihm drüber reden. Ein anderes Zitat: Das Gebet verändert Gott nicht, aber es verändert denjenigen, der betet. Das stammte von einem dänischen Gelehrten, von einem dänischen Philosoph und Schriftsteller, Søren Kierkegaard. Ich denke, diese Erfahrung haben sehr viele von uns gemacht. Durch Gebet erfahren wir Veränderung in absolut allen Lebensbereichen und vor allem, was unseren Charakter betrifft. Das Gebet ist eine Himmelsleiter. Aufsteigt das Gebet und herabsteigt Gottes Erbarmen. Vom selben Augustinus Aurelius, den ich vorher zitiert habe, der über das Reden sprach. Und wunderbar, wirklich schön. Du betest, aufsteigt dein Gebet und herab kommt Gottes Erbarmen. Hier ein Zitat von einem anderen Theologen, John Henry Newman. Er sagte, Gebet ist das Atemholen der Seele. Gebet ist Sauerstoff für die Seele. So wie wir Sauerstoff für die Lunge brauchen, brauchen wir für unsere Seele, für den neuen Menschen, für den Menschen in uns, für den inwendigen Menschen, von dem die Bibel spricht, Sauerstoff. Im Gebetskreis, in der Gebetskammer, im Stillen, aber auch in der Gemeinde, wo wir zusammen beten, holst du dir diesen Sauerstoff. Und ratet mal, was mit einem Menschen passiert, der nicht betet. Was schon soll passieren? Er wird nicht atmen und er wird geistlich sterben. Und noch eines zum Schluss, eines von einem Zeitgenossen, ich glaube, er heißt Dr. Johannes Hartl, auch Theologe und Schriftsteller und Komponist. Aber ein schönes Zitat. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und wie wahr? Ohne Gebet geht gar nichts. Wir planen den Tag, wir starten den Tag, aber ohne Gebet, und wir merken, das Endergebnis ist eine Katastrophe. Ein Tag zum Vergessen, wenn man es so schön sagt. Deshalb ist es gut, den Tag mit Gebet zu starten. Gut, so viel dazu. Als nächstes schauen wir uns an, warum das tägliche Gebet so wichtig ist. Ich weiß, ich habe nicht so viel Zeit, um auf jeden einzelnen Punkt einzugehen, aber zumindest möchten wir das einmal grob ansprechen. Warum ist das tägliche Gebet für dich, für mich als Christ wichtig? Geht es nicht ohne? Ich sage nein. Es ist ein Privileg und das muss man wirklich unterstreichen. Es ist wirklich ein Privileg. Privileg bedeutet ein Vorrecht, ein Sonderrecht, ein Vorzugsrecht. Stell dir vor, der lebendige Gott, der König des Universums, gibt dir und gibt mir als Kind Gottes dieses Vorrecht, dieses Vorzugsrecht, dieses Privileg. Das ist etwas, das wir nicht verachten dürfen. Das ist etwas, das wir nicht vernachlässigen dürfen. Wir dürfen nicht so sein wie Esau. Der hatte auch ein Vorrecht, das Erstgeburtsrecht, und er hat es vernachlässigt. Wir haben ein viel, viel größeres Privileg, das nennt sich Kind Gottes sein und zum himmlischen Vater zu beten. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Privileg um? Schätzen wir dieses Privileg? Ja oder nein? Punkt 2. Das Gebet ist ein Ausdruck oder ein Beweis unserer Liebe zu Gott. Ihr kennt alle das Vaterunser in der Bibel, das ist eines der bekanntesten Gebete, und dazu muss man jetzt nicht allzu viel sagen. Nun, das Wort, das hier für Vater benutzt wird, ist das aramäische Wort Abba, nicht zu verwechseln mit der Gruppe. Es ist das Wort Abba und so wie wir schon gehört haben, Abba bedeutet, wisst ihr, was es bedeutet? Es bedeutet lieber Vater, es bedeutet Papa im Aramäischen, Papa. Hier in diesem Abba versteckt sich unsere Kindschaft, unsere Beziehung zu Gott, unsere Liebesbeziehung zum Vater. Es ist eine Vater-Kind-Beziehung. Seht ihr, das Gebet, nun, wenn wir zum Vater kommen und mit ihm Austausch haben, wenn wir mit dem Vater kommunizieren, dann ist das nichts anderes als ein Ausdruck, als ein Beweis unserer Liebe zum Vater. Nun frage ich euch ernsthaft, wenn ein Christ diese Kommunikation, diese Gemeinschaft zum Vater niemals sucht, wie muss es um seine Liebe zum Vater stehen? Gut oder schlecht? Ich glaube, die Frage muss nicht beantwortet werden, aber es ist eindeutig. Versteht ihr? Gebet ist ein Zeichen unserer Liebe zu Gott. Und wie messen wir Liebe? Wie können wir sie messen? Die Liebe misst man auch, wie viel Zeit investiere ich für eine gewisse Sache, für eine gewisse Person. Deshalb soll mir bitte kein Mensch erklären, es sei nicht wichtig zu beten. Es ist wichtig zu beten. Es ist wichtig, wenn du verheiratet bist, Gemeinschaft mit deiner Frau oder mit deinem Mann zu haben. Wenn du Kinder hast, es ist wichtig, mit ihnen Zeit zu verbringen, weil es ein Ausdruck deiner Liebe ist in der Beziehung, in der du stehst. So auch als Christ. Es ist so wichtig, dass wir Gemeinschaft im Gebet haben und mit dem himmlischen Vater über alles sprechen. Amen. Sag mal zwischendurch ein Amen, dann weiß ich, dass ihr noch dabei seid. Drittens, das Gebet ist die Kraftquelle des Christen. Amen. In der Jüngerschaftsgruppe, die dabei sind, wissen das. Da steht in diesem Buch ein toller Satz, und zwar dieser. Alle Menschen, die von Gott verwendet wurden, das waren Menschen des Gebets. Und ich denke hier an Mose, ich denke an Daniel, ich denke an Apostel Paulus, ich denke an Jesus Christus selber, von dem gesagt wird, in der Früh, als es noch dunkel war, ging er an einsame Orte, um zu beten. Was heißt das für uns? Was denkt ihr, wo wir unsere Kraft herbekommen? Indem wir Ausbildungen machen beim Wifi? Vielleicht auch, aber nicht in dem Maß, wie wir es brauchen. Unsere Kraftkammer ist unsere Gebetskammer, unser Kämmerlein. Amen. Amen. Ein schönes Zitat von, wo ist denn der? Von Watchmeni. Ich kann es auch auswendig. Er hat gesagt, der beste Beweis davon, wie sehr du deinen Herrn liebst, ist die Wahl zwischen deinem Bett und dem Herrn. Wenn du in der Früh das Bett mehr liebst, wirst du länger schlafen. Wenn du deinen Herrn mehr liebst, wirst du früher aufstehen. Wunderbar. Seht ihr? Es hat einen Preis, aber es lohnt sich. Und wenn wir in der Früh aufstehen und in die Gebetskammer hineingehen und Kraft tanken, dann wird der Tag picobello. Wenn nicht, dann nicht. Ganz einfach. Viertens, das Gebet hilft uns geistlich zu wachsen. Und bitte glaubt mir, der himmlische Vater will, dass seine Kinder geistlich wachsen. Satan will es nicht. Es ist ein Jammer, wenn wir ein Leben lang Christen sind, wenn wir wirklich ein Leben lang Gottesdienste aufsuchen, unter der Woche kommen, ausfüllen ab dem 1. März, wenn wir so viel opfern, wenn wir wirklich so viele Predigten hören, wenn wir so vieles tun, aber geistlich gesehen nicht wachsen. Das ist echt ein Jammer. Und ich denke mir, was gibt Schlimmeres, dass du mit 65 in Pension gehst, du bist schon 40 Jahre Christ und stellst fest, Mensch, ich bin geistlich gesehen noch unreif, unmündig, ein Baby. Nun, damit sowas nicht passieren kann, sollte man zwei Dinge tun, nämlich Gottes Wort nehmen und das Gebet pflegen. Beides gehen Hand in Hand, die sind verheiratet. Gebet mit Gottes Wort. Und wenn man das konsequent macht, Tag ein, wird man geistlich wachsen. Man wird es selber sehen, aber auch die anderen werden es sehen. Es wird nach außen sichtbar, ob man geistlich wächst oder nicht. Amen. Amen. Das Gebet verändert unsere Perspektive und auch uns selber. Punkt 5. Jeder von uns kennt das. wir haben Entscheidungen zu treffen, kleine oder große, ich möchte diese Anschaffung tun, ich möchte einen Jobwechsel, ich möchte dies und jenes, Schritte. Und wir haben eine gewisse Vorstellung, eine gewisse Optik. Und dann überlegen wir uns, oder der Heilige Geist kommt und sagt, Mensch, geh doch in deine Kammer und bete drüber. Und du sprichst, du besprichst es, du beratschlägst dich mit deinem himmlischen Vater und auf einmal bekommst du eine komplett neue Optik, eine neue Perspektive. Du bekommst sozusagen den Durchblick. Wie kommt denn das? Das kommt vom himmlischen Vater. Wir haben in so vielen Dingen eine komplett schiefe Optik. Wir haben nicht den Durchblick. Von Natur aus haben wir nicht den Durchblick. Aber, good news, wenn wir den Vater im Gebetskämmerlein suchen, dann schenkt er uns den Durchblick. Er gibt uns Weisheit und er zeigt uns den Weg. Der himmlische Vater meint es gut mit uns. Er hat gute Pläne für uns. Und er lässt uns nicht in die Falle tappen. Amen. Amen. Sechstens, das Gebet verändert Situationen. Oh ja, auch heute noch. Zur Zeit der Apostel war es so, die haben gemerkt, da ist eine Krise, Verfolgung oder sonst was. Petrus im Gefängnis, die Gemeinde betet. Und Gott erhört das Gebet und ändert die Situation. Gott schickt in der Nacht einen Engel und tollt Petrus ab. Die Türen gehen auf und Petrus geht raus. Ein Beispiel nur. Ist es heute nicht möglich, dass Gott auch Zeichen und Wunder wirkt, wenn die Gemeinde betet? Schrägstrich, dass Situationen sich ändern? Ich glaube daran, ich glaube fest daran. Ich glaube, jeder von euch hat Erfahrungen gemacht, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Gesellschaft, zu Hause, in der Familie. Wenn man betet, ändert sich eine Situation. Warum? Weil Gott unsere Gebete hört. Weil Gott gut ist. Weil er für uns das Beste rausholt. Und er hat gute Pläne für uns. Deshalb müssen wir beten. Siebtens, Gott schenkt uns eine geistliche Ausstrahlung, wenn wir das Gebet lieben. Ich rede hier von der Ausstrahlung, die auch ein Mose hatte, weil er in der Gegenwart Gottes war. Ich rede hier auch von einer Ausstrahlung, die wir nach außen in die Welt hinaustragen, und zwar den Frieden Gottes, der in uns sichtbar wird. Eine gewisse Gelassenheit, die uns die Welt nicht geben kann. Eine Gelassenheit, die du nicht antrainieren kannst, die aber aus dir hervorkommt. Das ist der Heilige Geist und der Friede, den er gibt. Ich denke auch hier an die Gebetsabende, die wir feiern, montags und unter der Woche im Keller mit den Geschwistern auf Rumänisch, auf Deutsch. Wisst ihr, was ich oft bemerkt habe? Nach dem Gebet strahlen die Leute. Nach dem Gebet gehen sie raus, jeder so schnell er kann, aber da ist etwas zu sehen, eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Aura, und das ist der Friede Gottes und die Freude, die man im Gebet mit dem Heiligen Geist gehabt hat. Von dem rede ich. Diese Ausstrahlung, das muss die Welt draußen sehen. Die Welt muss unser Etikett sehen, sie muss wissen, dass wir zu Jesus gehören. So muss es sein. Und diese Ausstrahlung können wir hinaustragen, wenn wir im Gebet mit dem Herrn Zeit verbringen. Und am besten schon in der Früh. Achtens, im Gebet suchen wir Gottes Erbarmen. So wie ich es vorher schon gesagt habe, dieses Zitat. Dein Gebet steigt auf, herab kommt Gottes Erbarmen. Und ich denke hier wieder an das Volk Israel. Mose ruft zum Herrn und Gott schenkt Erbarmen. Er wollte zuerst Gericht, er wollte sie zuerst vernichten, aber der Mann Gottes betet und Gott lässt mit sich reden und Gott schenkt Erbarmen. Auch unser Land, in dem wir jetzt leben, braucht Erbarmen. Auch die Regierung braucht Erbarmen. Auch in Europa gibt es Länder und Menschen, die Erbarmen brauchen. Aber wo sind die Beter? Wo sind die Anbeter? Lass uns bitte eine Gemeinde sein, die nach Gott ruft und um Erbarmen bittet. Und Gott wird Erbarmen schenken. Weil sein Charakter, der hat sich über die Jahre nicht geändert. Es ist derselbe Gott. Und er selbst sagt von sich, ich bin heilig gerecht, aber ich bin auch ein Gott voller Erbarmen. Ein guter Gott. Neuntens, das Gebet bringt uns Gott näher. Es bringt uns sozusagen in Gottes Gegenwart. Und in dieser Gegenwart wird unser Glaube gefestigt und unsere Beziehung zu ihm gestärkt. Und das ist genau der Punkt, der vorher erwähnt wurde. in der Gebetszeit. Wir müssen gefestigt sein für die Herausforderungen, die auf uns zukommen. Aber im Gebet können wir unsere Beziehung zu Gott auch vertiefen. Natürlich kann man Christ sein und an der Oberfläche kratzen und in flachen Gewässern schwimmen. Das geht auch. Der Plan Gottes ist aber, dass wir in die Tiefe gehen, dass wir uns vertiefen und dass unsere Beziehung zu ihm vertieft wird. Und das ist etwas Wunderbares und es hat viel mehr Qualität. Es gebe hier noch viel mehr Punkte. Den 10. Punkt darfst du bringen und den 11. und den 12. Und darfst bitte die Liste weiter fortsetzen. Nun zum nächsten. Warum tun sich so viele mit dem Gebet schwer? Es gibt natürlich eine Handvoll Argumente oder Ausreden. Sagen wir Argumente, Ausreden klingt nicht so gut. Eines dieser Argumente ist, ich habe keine Zeit. Nun, was soll ich dazu sagen? Wir haben alle die gleiche Ausgangssituation, 24 Stunden am Tag oder 168 Stunden die Woche. Ich bin hier auf etwas Schönes gestoßen. Es ist eine Matrix von Eisenhower, auch das Eisenhower-Prinzip. Das habt ihr vielleicht in der Schule mal gehört, im Unterricht. Wir wollen jetzt keinen schulischen Unterricht machen, aber es gibt eine sehr interessante Sache und die können wir auf unser geistliches Leben umsetzen oder abwälzen. Das Eisenhower-Prinzip. Also prinzipiell geht es darum, dass man unterscheidet nach Kategorien, nämlich die wären wichtig und dringend. Und da gibt es natürlich auch diese Matrix und da kann man seine Aufgaben auch entsprechend platzieren, um herauszufinden, was ist jetzt für einen dringend und wichtig. Ein Beispiel, wenn ich um 8 Uhr zum Arzt muss, dann ist es dringend und wichtig, aber wenn ich um 8 Uhr am Abend eine Serie mir anschauen muss, dann ist es weder dringend noch wichtig. Okay, also das Prinzip versteht ihr. Und so geht man das durch. Man schaut sich seinen Tagesablauf an, seine Aufgaben als Familienvater, als Single, als Schüler, als Lehrer, als whatever. Und dann checkt man, man macht so eine Checkliste und geht es durch. Und dann stellt man fest, was ist wichtig und dringend? Ist es wichtig, aber nicht dringend? Ist es dringend und wichtig? Ist es weder wichtig noch dringend? Ist es nicht wichtig und nicht dringend? Und nun ratet mal. Wenn ihr feststellt, dass ihr so viele Dinge in eurer Agenda habt, die weder dringend noch wichtig sind, die euch aber von den 24 Stunden 6 Stunden wegnehmen, was soll damit passieren? Die Antwort ist diese: Sie landen im Müll. Und so macht man einen Check für sich selbst und wird herausfinden, welche sind die Zeitfresser für mich. Amen. Amen. Und dann wird man feststellen, oh lala, Montagabend, Donnerstagabend, Freitagabend, ich habe Zeit. Was soll ich tun? Als Pfingstler und als Bruder von euch sage ich es euch, kommt zum Gebet. Amen. Amen. Prinzip verstanden? Eisenhower. Geht eure persönlichen Tagesabläufe durch und schaut, wofür geht wirklich Zeit drauf? Manches ist wirklich gut für den Müll. Alles andere muss natürlich geordnet werden nach Prioritäten, nach Dringlichkeit und nach Wichtigkeit. Aber bitte, macht diesen Check. Mindestens einer von euch soll ihn tun. Am besten alle. Warum tun wir uns so schwer mit dem Gebet? Zeit, ja, haben wir gehört. Ein anderer würde sagen, ich kann nicht beten. Und hier kommen wir zu den Gebetsblockaden. So, jetzt muss ich schauen, wo ich bin. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Was sind diese Gebetsblockaden? Also eine Gebetsblockade ist, wenn du feststellst, du bist mit den Brüdern beim Gebet und du bringst kein einziges Wort raus. Die rufen Hosiana, Halleluja und reden in Zungen und du bist da wie eingefroren, wie ein Kühlakku. Und denkst dir, was ist denn da los? Ich bin kalt, mega kalt und die glühen alle, so wie Kohle. Was ist denn da los? Nun, es könnte sein, dass du eine Gebetsblockade hast. Lass es mich kurz so erklären. Es gibt einige Gründe, die zu einer solchen Blockade führen. Ein Grund könnte sein Unglaube oder mangelndes Vertrauen. nicht vertrauen zu wollen. Weil letzten Endes ist das Gebet, wenn du dich entscheidest zu beten, eine Vertrauenssache. Du kommst zum Gebet und betest einen unsichtbaren Gott an, den du nicht siehst, den du nicht riechen kannst, den du nicht sehen kannst. Du machst das im Vertrauen, aber du tust das, weil du überzeugt davon bist. Nun, wenn es passiert, dass jemand kein Vertrauen hat, dann ist er wahrscheinlich im Unglauben und er wird sich sehr schwer tun, diese Verbindung zum himmlischen Vater zu finden. Er wird wirklich Probleme damit haben. Deshalb sollten wir uns auch von Zeit zu Zeit überprüfen, wie steht es mit unserem Glauben. Auch der Hebräerbrief, glaube ich, oder der Korintherbrief spricht davon. Prüft, ob ihr noch im Glauben seid, ob euer Vertrauen noch gut genug ist. Also Unglaube ist definitiv ein Problem. Ein anderes Problem, Ungehorsam. Und das ist, glaube ich, noch viel schlimmer. Es gibt so viele Dinge, die Gott nicht mag, und eines von diesen ist definitiv der Ungehorsam. Wir haben hier biblische Vorbilder, den König Saul als Paradebeispiel. Der machte, was er wollte, und damit hatte unser lieber Heiland und Gott ein Problem. Ungehorsam ist definitiv ein Problem. Wer auf einer solchen Schiene fährt, der lebt gefährlich. Der soll bitte umkehren und Buße tun. Ungehorsam kommt nicht gut an. Schuld, die nicht bekannt wird, Sünde, führt zu einer Blockade im Gebet. Wer Sünde in seinem Leben hat, der kann nicht beten. Der bringt nichts raus. Er ist wirklich eingefroren, hart wie Granit. Wer Sünden hat in seinem Leben, der muss sie bekennen. Er soll zu Gott kommen und sie bekennen. Und wenn er Hilfe braucht, soll er zu den Dienern gehen, die der Herr in seiner Gemeinde hat. Und er soll Hilfe suchen. Das ist ganz wichtig. Amen. Amen. Viertens, ungelöste Konflikte, Streitereien, Spannungen, Hass. In der Gemeinde, aber auch vielleicht zu Hause, im privaten Umfeld. Wer solche Dinge hat, der wird auch nicht beten können, stimmt's? Der wird sich sehr schwer tun. Auch da ist es wichtig, dass man diese löst und bereinigt, dass man einen reinen Tisch macht, dass man wirklich sich in die Augen schauen kann, auch wenn man unterschiedliche Auffassungen hat und unterschiedliche Meinungen hat. Fünftens, selbstsüchtige Motive, geprägt von einem übertriebenen Egoismus. Von Natur aus sind wir alle egoistisch, keine Frage. Wir sind alle Egoisten. Falco hat darüber gesungen und andere auch, und wir wissen es ganz genau. Wir sind Egoisten. Aber das Wunder ist, dass durch die Wiedergeburt, durch das neue Leben, wir umgestaltet sind. Auf einmal sind wir herzlich und lieb. Trotzdem kann es passieren, dass diese bittere Wurzel in uns aufkommt, und dann stellen wir fest, wir haben immer noch selbstsüchtige Motive. Auch dann merken wir, dass diese zu einer Blockade führen. Und auch dann müssen wir uns überprüfen und müssen bekennen und loslassen und müssen um Vergebung bitten. Und das Blut Jesu Christi reinigt uns auch davon. Amen. Amen. Stolz. Wer so geht, der kann draußen so gehen, aber er ist in der Gemeinde fehl am Platz, weil in der Gemeinde gibt es nur einen, der Herr und König ist und der die absolute Ehre verdient. Und das ist unser Gott. Alle anderen sind Brüder und Schwestern und wir sind alle demütig und sanftmütig. So muss es sein. Also ihr merkt, worauf ich hinaus möchte. Mach den Check zu Hause, wenn du, oder gleich beim nächsten Gebet, wenn Ruben zum Gebet aufruft, machen wir doch den Check. Haben wir eine Blockade im Gebet? Wenn ja, dann versuchen wir, diese zu lösen. Zuerst mit dem Herrn, und wenn es nicht funktioniert, dann holen wir uns Hilfe von den Dienern der Gemeinde. Warum tun wir uns so schwer mit dem Gebet? Da gibt es auch einige, die sagen, wozu soll ich beten? Gott hört mich ja sowieso nicht. Auch solche Leute gibt es. Leider auch unter uns. Was ich euch hier noch bringen will, ist die Gebetsampel. Rot, orange und grün. Zur Gebetsampel. Ich denke, wir als Christen sollten absolut von der Notwendigkeit des Gebets überzeugt sein und auch von der Tatsache überzeugt sein, dass unsere Gebete von Gott gehört werden. Sie werden von Gott gehört. Das heißt, wenn wir heute Abend Gebete sprechen, dann tun wir das nicht uns zuliebe oder weil uns langweilig ist, sondern aus einem bestimmten Grund heraus. Und diese Gebete steigen auf. Sie durchdringen diese Decke, sie steigen zum Himmel auf. Okay, soweit, so gut. Nun, was man hier sagen kann, ist, dass Gott alle Gebete hört, aber nicht alle Gebete sofort auch erfüllt, sodass wir mit unseren fleischlichen Augen auch ein Ergebnis sehen. Wenn die Ampel auf grün ist, heißt das, dass wir ein Gebet haben, dass du ein Gebet hast als Person, als Privatperson, wir als Gemeinde. Und Gott erhört das Gebet und es tritt ein, worum wir gebeten haben. Das kann sofort passieren oder das kann innerhalb einer Frist passieren. Manches Mal sogar innerhalb von ein paar Jahren, so Bruder Emanuel mal gesagt hat, es gibt Gebete, die schleppen wir von Jahr zu Jahr mit uns. Manchmal beten wir 10 Jahre für eine Sache, also eine Frist. Aber irgendwann wird die Ampel grün und du siehst, bam, Gott hat geantwortet und dein Gebet ist erhört. Und das ist wunderbar, wir freuen uns immer, wir werden im Glauben gestärkt. Amen. Dann gibt es aber auch Gebete, wo die Ampel auf orange ist oder gelb. Und das ist die Zeit, wo Gott uns warten lässt. Warum ist das so? Weil Gott ein anderes Timing hat. Seine Uhr geht anders als unsere Uhr. Wir meinen, Herr, bitte jetzt sofort. Und er sagt, nein, ich habe einen anderen Plan. Meine Uhr geht anders. Und in dieser Zeit will er uns vielleicht prüfen durch Geduld, durch Ausharren. Aber dann ist es wichtig, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben. Häng in, bleib dran. Auch dann, wenn du nicht siehst, wenn du in der Warteschleife bist, ist es wichtig, dran zu bleiben. Das ist ganz wichtig. Wie gesagt, es kann sein, dass wir für manche Anliegen Jahre beten, aber es ist wichtig, dran zu bleiben. Und dann gibt es aber auch Gebete, das ist die Ampel rot, wo Gott Nein sagt. Er sagt Nein. Und natürlich, wir als natürliche Personen sind sofort angefressen und machen uns ein Gesicht und wollen nicht mehr beten, wollen nicht mehr in die Kirche kommen. Wir sind total angefressen. Warum hat Gott nicht mein Gebet gehört? Warum? Ist er kein guter Vater? Wir sind angefressen. Es kann natürlich sein, dass dann eine gewisse Zeit vergeht und dann stellen wir fest, weil nachher sind wir immer klüger, wir stellen fest, es war gut so. Es war wirklich gut so, dass Gott nicht mein Gebet gehört hat, denn zum Schluss ist etwas viel Besseres draus gekommen. Amen. Aber es gibt auch Fälle, wo wir auf dieser Welt nicht die Antwort bekommen. Hört mir genau zu. Es gibt auch Fälle, wo wir auf dieser Welt nicht die Antwort bekommen, sondern wir werden erst im Himmel die Antwort bekommen, warum Gott zu einer Sache Nein gesagt hat und die Ampel rot gezeigt hat. Aber auch dann müssen wir treu bleiben und dem Herrn folgen, auch wenn er sagt Nein. Versteht ihr? Wichtig ist, dran zu bleiben, so wie der Vers, den ich vorher vergessen habe zu lesen, so als Motto für die heutige Botschaft, 1. Thessalonicher 5 mit 17, hört niemals auf zu beten, hört niemals auf zu beten, hört niemals auf zu beten. So kraftvoll dieses Wort. Niemals. Betet ohne Unterlass. 1. Thessalonicher 5 mit 17. Nun, liebe Freunde, halten wir fest. Rot, grün oder orange. Gott, er weiß besser. Unsere Absicherung ist diese. Wenn wir zusammen beten, wenn wir Gebete sprechen, sollen wir zum Schluss immer sagen, lieber Vater, aber dein Wille soll geschehen. Amen. Weil so sind wir auf der sicheren Seite, so können wir nicht einen Fehler machen. Es kann natürlich sein, dass wir um Dinge bitten, die gar nicht dem Willen Gottes entsprechen. Und wenn wir zum Schluss sagen, lieber Vater, aber dein Wille soll geschehen, dann wird Gott uns nicht böse sein und er wird dann genau das machen. Er wird es nicht umsetzen, weil sein Wille wird ja geschehen. Versteht ihr? Das ist die Absicherung für uns. Ein Backup, eine Absicherung. Immer zum Schluss zu sagen, aber dein Wille soll geschehen. Ich weiß, es ist sehr hart. Es ist sehr hart, das zu sagen. Aber es dient letzten Endes zu unserem Besten. Halte fest. Gott weiß alles besser. Er kennt unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Er will das Beste für uns, für jeden Einzelnen. Und er ist sicher an unser Wohlergehen interessiert. vor allem aber an unser geistliches Wohlergehen und vielmehr an unser ewiges Wohlergehen in der Ewigkeit. Amen. Amen. Ich möchte abschließend nochmal, und ich bin ziemlich froh, dass ich das in 30 Minuten geschafft habe, ich möchte abschließend nochmal mit dem schönen Wort vom Apostel Paulus. 1. Thessalonicher 5 mit 17, hört niemals auf zu beten. Hört niemals auf zu beten. Ich habe ein paar Gründe genannt heute Abend, warum wir beten sollten, und die sind nicht alle, es gibt noch so viel mehr. Ich habe versucht, ein paar Zitate zu bringen von Menschen, die das Gebet geliebt haben, und ihr seht, es sind wirklich tolle Zitate dabei. Ich habe euch versucht zu zeigen, dass es Blockaden gibt im Gebet und was zu tun ist, und ihr müsst es bitte umsetzen. Es bringt nichts, darüber zu sprechen, darüber zu reden, Vorträge zu halten und nichts dran zu ändern. Das wird nichts bringen. Es ist verlorene Zeit. Eine Gebetsblockade muss man lösen. That's it, einfach. Und ihr habt auch die Gebetsampel gesehen, grün, orange und rot. Mein Appell an uns alle ist, machen wir den Check, schmeißen wir alles weg, was nicht notwendig ist. Wichtiges und Dringendes hat Vorrang, aber alles andere in den Müll. Treffen wir uns zu den Gebetskreisen. Wir sind so wenige, wir brauchen mehr im Gebet, wir brauchen mehr im Gebet. Kommen wir mit Feuer von zu Hause. Komm bitte zum Gebet nicht mit einem leeren Tank oder mit einem 2-8 Grad Zustand. Kühl, 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 das wird nicht gut sein. Komm mit Feuer von zu Hause. Der Gebetsraum soll Feuer fangen. Der Heilige Geist soll kommen, er soll uns erfüllen. Das Salböl soll fließen, unsere Gefäße sollen erfüllt sein. Die Zeit der Gnade soll für uns zum Segen sein und nicht zum Fluch. Die Zeit der Gnade soll für uns zum Segen sein und nicht zum Fluch. Ich sage es gerne nochmal. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Suchen wir die Gemeinschaft auf, die Gemeinschaft der Heiligen. Die Gemeinschaft der Heiligen ist wunderbar. Sie ist wunderbar jedes Mal, wenn Heilige zusammenkommen. Egal, ob sie auf Rumänisch, auf Deutsch, in Zungen reden, sie ist wunderbar. Ich lade euch ein. Ich motiviere euch. Ich möchte euch gerne motivieren und antreiben. Kommt zum Gebet. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch. Es ist egal, an welchem Tag. Ich ziehe den Montag vor und den Donnerstag, aber ihr könnt entscheiden. Kommt zum Gebet und suchen wir den Herrn, solange der Herr sie noch finden lässt. Amen. Amen. Amen.